Hallo miteinander, da dieses Podcast noch zu klein ist für einen Sponsor, sponsere ich mich einfach selbst. Diese Folge wird gesponsert von Burdock. Burdock ist ein Produkt, das ich selbst entwickelt habe, um deine externe Festplatte am Rücken von deinem Laptop zu befestigen. Das vereinfacht das mobile Arbeiten mit deiner externen Festplatte ohne Verbindungsabbrüche und wenn du mal ganz schnell den Tisch wechseln musst, kannst du das damit auch machen. Mit dem Code HALLOHALBWISSEN bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung. Zu kaufen gibt es das Ganze auf www.burdock.com, buchstabiert BYRDOCK.com. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge. Habe ich hier irgendwo so eine Testversion. Wenn das gut ist, dann wird das gechoppt, sagt man bei uns so schön.
Okay, na, ich höre dich sehr gut. Wenn du mich gut hörst, dann...
Ich höre dich fantastisch. Nee, ist doch geil. Wollen wir direkt starten?
Ja, können wir machen.
Geil. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hallo Halbwissen. Heute mein Gast Damien. Sag ich deinen Namen richtig, Damien?
Richtig.
Okay, gut, weil ich war mir nicht sicher, ob es Damien ist. Ich habe einen Kumpel, der heißt nämlich Damien. Der besteht auch sehr darauf, dass man ihn Damien nennt. Genau, Damien habe ich noch nie kennengelernt. Wir sprechen heute zum allerersten Mal, um genau zu sein, vor 40 Sekunden das erste Mal seine Stimme gehört. Allerdings ist mir Damien schon ein paar Mal öfter oder jetzt ein bisschen öfter in einer Facebook-Gruppe Deutsche Filmemacher aufgefallen. Und gestern hat Damien etwas gepostet, was ich enorm interessant fand. Und zwar, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich das jetzt nochmal so richtig rezitiert bekomme, aber es ging eigentlich im Grunde darum, dass er nach einer Datensicherungsalternative sucht, während er unterwegs ist, aber gleichzeitig hat er irgendwie so ganz am Rande erzählt, dass er und seine, wenn ich das jetzt richtig sage, Freundin, ja, ihre Wohnung gekündigt haben und das Filmbusiness geschlossen haben und sagen, sie möchten jetzt die nächsten Jahre um die Welt reisen.
Ja.
Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Kommt hin, ja.
Das ist geil. Damien, mich würde mal interessieren, woher kommst du eigentlich?
Ich bin geboren in Remscheid, in der Nähe von Düsseldorf.
Remscheid kenne ich, ja.
Bin da auch zur Schule gegangen, bin dann aber nach der Schule nach New York gegangen, um dort Fotografie zu studieren. Hab dann dort halt auch Fotografie studiert. Hab dann mir mein Studium durch Pokern finanziert, weil Studieren in den USA ist ziemlich teuer. Bin dann danach auch in den USA geblieben für eine Zeit, hab aber nur noch gepokert, hab eigentlich relativ wenig mehr mit Fotografie zu tun gehabt. Bin dann nach Wien gekommen, wo ich jetzt auch gerade noch wohne, weil hier Pokern steuerfrei und legal ist. Und hab dann hier jahrelang einfach nur noch vom Pokern gelebt und nebenbei vielleicht ab und zu mal ein bisschen fotografiert. Und ich erzähle es hier gerade einfach mal kurz zusammengefasst, meine Lebensgeschichte. Bitte. Und dann hatte ich aber irgendwann Bock, wieder richtig kreativ zu werden, wollte mal wieder was anderes machen, hab mir dann wieder eine Kamera geschnappt. Wieder nur Fotografie zu machen war irgendwie zu wenig. Ist auch super schwierig heutzutage, damit echt Geld zu verdienen. Mhm. Hab dann lustigerweise angefangen, auf YouTube einen Poker-Vlog zu starten, also über das Leben als Pokerspieler. Hab dann gemerkt, ey, wow, das macht mir voll Spaß, also generell Videos zu machen, wieder kreativ zu sein. Hab dann gesagt, okay, ich möchte jetzt auch eigentlich wieder Videos halt professionell machen. Hab so viele Aufträge am Anfang bekommen, dass ich direkt ein Gewerbe angemeldet habe und dann halt nur noch Filme machen gemacht habe.
Ich muss aber ganz kurz intervenieren, also mal kurz dazwischen fragen. Du hast ein Studio mit Pokern finanziert, mit live oder mit online?
Sowohl als auch. Also angefangen habe ich live, so richtig klischeehaft in Brooklyn, in irgendwelchen Gangster-Poker-Runden. Aber dann auch halt ziemlich viel online gespielt danach.
Okay, aber also New York gewohnt, also bist du dann immer hoch nach, wie heißt das nochmal, wie heißt denn der Staat über New York? Weil in New York ist ja Pokern im Casino, also es gibt ja keine Casinos in New York. Man muss immer hoch nach Dings fahren.
Ich vergesse. Es gibt eins in Connecticut und
genau, Connecticut, das meine ich.
Atlantic City. Ja, ich bin immer nach Atlantic City meistens gefahren, aber
ja,
ich habe eigentlich da die ganzen illegalen Runden gespielt in der Bronx, in Brooklyn, in Manhattan, überall. Also es war ein ganz interessantes Leben.
Total verrückt, denn ich hab ja Wurzeln in New York und wenn du jetzt halt so sagst, ich habe in Gangsterrunden in Brooklyn Poker gespielt, ich kann das so richtig schön verbildlichen, sage ich mal so. Ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich habe jetzt zuletzt auch, wann war das? Das letzte Mal vor 10 Jahren habe ich mal 1,5 Jahre in Brooklyn gewohnt, in Greenpoint. Okay. Ja, ich liebe es. So, also ich liebe grundsätzlich New York. Jetzt in letzter Zeit war ich nicht mehr so oft da mein Vater dort, also mein Vater hat zu dem Zeitpunkt noch in New York gelebt, in nur ein bisschen dekadenter, der hat in den Hamptons gewohnt. Und er ist jetzt halt an die Westküste gezogen und irgendwie, als ich jetzt das erste Mal vor, ich glaube, 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren an der Westküste war, war so für mich so irgendwie klar, boah, hier will ich hin. New York ist geil, aber die Westküste hat mir es so dermaßen angetan.
Kenne ich das Gefühl.
Das ist total verrückt, oder? Ja, das ist so...
Es fühlt sich, also es ist halt bei mir auch, das ist jetzt auch hier das ganze Thema, warum wir jetzt unterwegs sind. Ich bin ja schon seit Jahren nicht mehr in Deutschland, also ich bin ja relativ früh raus. Ich hatte immer schon diese Affinität, in die USA zu gehen. Ich bin halt auch sehr amerikanisiert aufgewachsen.
Ja.
Geschichte ist noch ein bisschen komplizierter, aber auch in New York hat es mir super gefallen, die Leute, alles. Aber als ich dann haben wir ein Musikvideo in L.A. gedreht zum ersten Mal und da habe ich gedacht, okay, hier bin ich zu Hause. Also da habe ich mir gesagt, okay, hier fühle ich mich wohl. Also ich kenne das Gefühl vollkommen.
Ey, das ist super interessant, dass du das irgendwie so ein bisschen ansprichst. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich habe einen Kumpel, der ist Musikproduzent. Ja? Und der wohnt auch mit mir hier, also nicht mit mir, aber der wohnt auch in Berlin. Und wir beide tauschen uns immer wieder darüber aus, dass wir gerne ausziehen wollen oder auswandern wollen nach L.A. Er ist schon richtig weit, er hat sich sogar schon Künstlervisum besorgt und so. Und er sagt halt einfach, dass kreative Prozesse in den USA einfach ganz anders stattfinden als hier in Deutschland. Ich finde das immer total interessant, weil er sagt halt immer so, wenn du hier in Deutschland etwas, wenn du jemandem, einem Kunden oder einem Musiker etwas zeigst, was über den Tellerrand hinausgeht, ja, dann stößt du so oft auf Abneigung und ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen. Ich hatte das jetzt zuletzt, ich sollte für einen Kunden was machen und die wollten, dass ich einen Zeitraffer mit da drin reinmache und haben mir dann halt gesagt, so ich soll GoPros aufhängen und ich so, das machen wir nicht. Hat aber dann irgendwie so die Idee, dass ich so ein bisschen dynamischer mache und irgendwie so 6 360-Grad-Kameras mache und man halt so richtig geil mit Transitions arbeiten kann. Ne? Mhm. Und das war denen so out of the box, dass sie mich abgelehnt haben. Die haben, weil ich halt, ich habe halt gesagt, so, ey, ich kann euch den GoPro-Look auch geben, aber ne, das ist kein Problem mit den 360-Grad-Dingern, ja. Aber ich hätte gerne die Option, einfach zu sagen, ich möchte zwischen diesen 6 Kameras hin und her wechseln und ich würde das halt einfach gerne mit Motion machen, so, ne? Und nicht einfach nur irgendwie, weil eine GoPro und Zeitraffer so, das, ich habe das einmal machen müssen, weil wir hatten keine andere Möglichkeit, Kameras zu installieren. Die mussten sehr dezent sein, weil die Messe, auf der wir damals gefilmt haben, die haben einen Zeitraffer nicht erlaubt, aber die wollten es halt unbedingt. Und das war für mich der Horror. So, hätte ich nie wieder gemacht. Nee, aber...
du sprichst mir da komplett aus der Seele. Ich kann das zu 100% bestätigen. Also das war auch ein Grund, warum ich aus Deutschland weg bin. Also diese 2 Sachen. Erstens diese konservative Art, an Neues ranzugehen, dieses typische, wir haben zwar jemanden, der ist scheiße und das wissen wir auch, aber den haben wir schon seit 20 Jahren und deswegen probieren wir gar nicht erst was Neues. Und generell die Mentalität einfach der Deutschen von diesem immer alles ist schlecht und alles ist irgendwie, obwohl es ihnen eigentlich eh immer gut geht. Und ja, also deswegen, wie gesagt, habe ich damals Deutschland verlassen, um eine andere Mentalität zu suchen. Und ja.
Darf ich dich mal was fragen? Also dein Beitrag, also der Post, der mich das so animiert hat, mit dir dieses Podcast aufzunehmen, ja, da hast du so ein, also kann jetzt natürlich sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber ich habe da so ein bisschen Frustration auch mit deutschen Klienten empfunden. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mir ich habe mir mal ein paar Sachen von dir angeguckt, ja, aber zuletzt jetzt, also ich habe gestern mich enorm mit deinem YouTube-Kanal und mit deiner Arbeit so ein bisschen auseinandergesetzt, ne? Und da war auch irgendwo die Rede davon, dass dir ein Klient richtig viel Geld schuldet, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Ich habe das Video aber nicht angeguckt, weil mich die Story einfach von dem mal persönlich ein bisschen interessiert hat, wie es dazu gekommen ist.
Ja, also, weil du gerade meinst, ich bin sehr frustriert von deutschen Kunden. Das hat eigentlich nichts mit deutschen Kunden zu tun. Ich bin mit Kunden generell frustriert. Also wie gesagt, wir wohnen ja auch in Wien. Ich bin ja vor 7, 8 Jahren, keine Ahnung, wann hier hingezogen.
Ach, schon so lange her, okay.
Naja, also schon ziemlich lange. Ich meine, die meiste Zeit bin ich halt um die Welt gereist immer schon und habe das hier mehr so als Homebase benutzt. Und ja, als ich dann gesagt habe, ich möchte das Business gründen, war auch eigentlich nie der Plan, das hier in Österreich zu machen. Aber dann sind halt zwei Firmen auf mich zugetreten, die halt Riesenaufträge hatten über halt wirklich ein großes Pensum. Und ich dachte, okay, dann machen wir es halt hier in Österreich.
Ja.
Dann waren wir aber auch ziemlich viel unterwegs, also viel in den USA, wir haben viel in der UK gearbeitet, auch in Deutschland, also relativ viel. Und dann kam es halt zu diesem einen Auftrag, ich denke mal, den du meintest, da ist halt jemand an uns herangetreten, der gesagt hat, möchte halt, dass wir eine Dokumentation für einen UFC-Fighter drehen in den USA, in Las Vegas.
Hör auf, Moment, stopp, warte, Moment, dein Video, Moment, das Video heißt The Handshake Deal That Almost Killed Nee, cost me my business.
Okay, das ist was anderes wieder.
Das ist was anderes. Ach so, okay, krass. Weil, ja, erzähl mal bitte weiter, Entschuldigung. Ja.
Okay, weißt du, dann machen wir es andersrum. Dann nehmen wir das zuerst, weil das ist chronologisch am Anfang. Es war halt auch eine relativ absurde Geschichte. Es ist, ich habe die Website hochgeladen. Ich habe mit meiner Freundin ein Video gedreht, haben gesagt, hey, hier so ein typisches Zoom-Transition-Travel-Video haben wir hochgeladen auf Facebook. Habe gesagt, hey, ich bin wieder für Aufträge zu haben. Innerhalb von 5 Minuten schreibt mich ein Kumpel, Bekannter von mir an, der zu der Zeit der erfolgreichste Pokerspieler weltweit war, mit in einem Sommer 23 Millionen gewonnen und keine Ahnung was. Und der hat halt so 5, 6 Startups gegründet hier in Wien. Also so eine Startup-Hub, Investmentfirma mit allem drum und dran. Und deren erfolgreichstes, größtes Startup war gerade so eine Mindset-Coaching-App. Und die haben gesagt, ey, wir brauchen mindestens 100 Stunden für uns, also jemand, der für uns 100 Stunden Content im Monat kreiert.
Und 100 Stunden Content?
Also für alles Mögliche, von Vlogs zu Werbung, zu Fotos, zu, also wirklich, die brauchen halt alles, weil die gerade neu gestartet haben.
Okay.
Und da habe ich gesagt, ja, okay, bin ich sofort dabei. Und dann habe ich auch relativ schnell meine Freundin angestellt und angelernt, und weil ich einfach mehr Leute brauchte.
Klar.
Dann haben wir für die halt auch richtig coolen Shit kreiert. Wir waren in Deutschland, Portugal, Vegas, überall mit denen unterwegs, haben richtig coole Sachen gemacht. Und dann haben die halt irgendwann gemerkt, ey, wir brauchen euch in der Zukunft für noch mehr, aber das macht halt keinen Sinn, euch jetzt jeden Monat halt quasi als Freelancer anzustellen. Mhm. Habt ihr nicht Bock, zusammen mit uns eine Firma zu gründen? Also eine richtig große GmbH mit richtig vielen Angestellten und wirklich eine richtig geile große Medienfirma zu gründen. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, ja, hört sich schon ganz gut an. Was sind halt so die Deals? Und er meinte so, ja, pass auf, also jetzt mal, um das ganz schnell zusammenzufassen, die hatten ja schon super viele Leute angestellt, also Marketing, Designer, Steuerberater, alles Mögliche. Sondern da hätte ich mich halt überhaupt nicht drum kümmern müssen. Die hätten gesagt, okay, dann kannst du halt logischerweise unsere Leute mitbenutzen. Plus die Aufträge kriegt ihr natürlich, plus du kriegst Prozente an der kompletten Firma insgesamt und wir investieren halt am Anfang direkt Geld in Equipment und so weiter und so fort. Haben halt einen Handshake-Deal drauf gemacht, habe ich gesagt, okay, es musste dann relativ schnell gehen, weil wir nach Vegas geflogen sind zusammen und haben dort halt eine Dokumentation gedreht über den Pokerspieler. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche aber noch ein bisschen was von Equipment dafür. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich das jetzt für mein eigenes Einzelunternehmen kaufe, dann, weil du musst ja für eine GmbH 35.000 Euro investieren. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann holen wir uns doch gleich schon das Equipment. Haben uns halt gleich schon 40.000 Euro investiert in Kameras und so weiter und so fort. Dann haben wir den ganzen Auftrag auch gemacht und dann kam das erste Mal halt ein schriftlicher Vertrag von denen und da stand halt nichts drin von dem, was wir vorher besprochen haben. Also das war halt, ich habe keine Prozente bekommen, auch das, die Geldverteilung war eine andere und so weiter und so fort und auch das mit den, das war halt alles so wischiwaschi. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht unterschreiben. Okay, müssen wir nochmal drüber reden. Und dann habe ich halt nochmal einen Vertrag vorgelegt bekommen. Der war dann konkreter, aber die Konditionen waren noch schlechter. Ich habe schon wieder keine Prozente an der kompletten Group bekommen. Und die haben halt gesagt, okay, du kannst halt auf unsere Human Resources zugreifen, aber nur ein Jahr. Und dann musst du dir halt alle Sachen selber holen. Und dann habe ich gesagt, Leute, wofür signe ich denn jetzt hier 50% meiner Firma weg für den Rest meines Lebens? Dafür, dass ihr mir einmal eine Finanzspritze von 30.000, 40.000 Euro gebt quasi.
Ja, ja, Logo.
Das macht halt für mich keinen Sinn. Und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir nicht. Nach wirklich langem Hin und Her und dieses und jenes. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben so viele Aufträge zurzeit, alleine durch die, ich hatte ja noch einen stehenden Vertrag mit denen, ich kaufe das ganze Equipment einfach selber, ich nehme einen Kredit bei der Bank auf, bla bla bla. Was ich halt nicht bedacht habe, wir haben uns damals die Canon C200 geholt, die ist halt wirklich in der Woche rausgekommen. Mhm. Was ich halt nicht wusste, ist, dass das halt der ganze Rattenschwanz sind, das sie mit sich gezogen hat. Ich musste dann halt noch einen iMac kaufen, den teuersten. Ja. ich brauchte einen 80 Terabyte RAID plus Backup, dann einen neuen Laptop brauchte ich noch, weil der alte damit nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Im Endeffekt bin ich auf 70.000, 80.000 gekommen, die ich dann investiert habe. Und wirklich kurz später haben die dann anscheinend ihre Firmen auch irgendwie geschlossen. Es lief wohl nicht so, haben den Vertrag mit uns quasi nicht mehr verlängert. Und auf einmal stehen wir da, haben halt wesentlich weniger Aufträge, haben aber super viel Equipment und alles Mögliche halt für dieses Unterfangen angehäuft. Mhm. Und damit hat das halt angefangen. Und das war halt quasi der Anfang vom Ende sozusagen. Weil wir natürlich jetzt dieses mega Equipment hatten, für das wir halt arbeiten mussten.
Mhm.
Die haben aber immer super bezahlt. Also das war auch jetzt, ne, die haben uns da, ich habe mich da ein bisschen verarscht gefühlt mit diesem Handshake-Deal, aber sonst war eigentlich alles super. Aber war jetzt auch nicht so schlimm. Dann in der Firma habe ich jemanden kennengelernt, der da auch unglücklich war. Der hat PA für die gemacht und der hat dann mit uns was gemacht und meinte, ey, habt ihr nicht Bock irgendwie, dass wir zusammen was starten? Und ich so, ja, ist cool. Und der war halt auch mega UFC-Fan und hat Musikmanagement studiert und auch hatte Kontakte in L.A. zu den Producern von den Chainsmokers und so. Und ich sagte, ja, genau sowas wollen wir machen. Wir wollen Musik, Sport, weil meine Freundin ist ja auch Leistungssportlerin. Mhm. Ich war damals Leistungssportler, als ich noch jünger war. Und das war halt, das ist genau unsere Schiene halt, Entertainment und Sport. Und er hat uns dann einen Job verschafft mit einem up-and-coming UFC-Fighter, der halt gerade super gehypt war und hat gesagt, ey, das ist ein Leap of Faith, sage ich euch gleich, aber ey, wenn ihr jetzt am Wochenende nach London fliegen könnt und mit dem halt was drehen könnt, weil er gerade einen Deal unterzeichnet für eine große Firma, wenn wir das dokumentieren könnten und gleich ein Promo-Video für ihn drehen, wir haben einen potenziellen Sponsor, der das macht, es ist nichts hundertprozentiges, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Video verkauft kriegen. Mhm. Habe ich gesagt, ja, okay, passt, sind wir nach London geflogen, haben das alles gedreht, also wirklich das komplette Chaos-Wochenende, haben 1.000 Euro selbst investiert in Flüge, Hotels, Mietwagen, durch die Gegend fahren, weil wir halt komplett durch England gefahren sind. Ja, ist dann nicht zustande gekommen. Der Sponsor hat abgesagt. Das Video, auf dem bin ich dann sitzen geblieben und habe dann auch von ihm nichts mehr gehört. So.
Moment, also ganz kurz, ich muss ganz kurz dazwischen mal was sagen. Ich bin selber halt einfach ein riesen UFC-Fan, schon seit über 10 Jahren. Also ich bin richtiger UFC-Geek. Ich bin noch vor Conor und Ronda-Zeiten. Ich habe so meine Lieblingskämpfer so und also keine Ahnung, es fängt an bei Chuck Liddell und geht halt.
Also so weit zurück, okay, cool.
Ja, also wirklich. Also,
ja, ich auch.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, also dadurch, dass mein Vater in den USA wohnt, ja, war es bei mir damals nämlich so, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war irgendeine Feier, ja, und wenn die Leute in den Hamptons eine Party machen, dann kommen da ungefähr keine Kinder, sondern nur irgendwelche Schlipsträger und es wird halt ganz viel Martini getrunken und Pfeife geraucht, sag ich jetzt mal so, ne? Also um das so ein bisschen zu verbildlichen. Mhm. Und mir war total langweilig und mein Vater hatte so ein Pay-TV-Ding da und ich bin dann halt, der hatte so ein extra Fernsehzimmer irgendwie so, es war so ein, ich sag jetzt mal, ausgebauter Wintergarten in der Art, ja. Und das war so ein Fernsehzimmer, konntest du zumachen, konntest die Party so ein bisschen noch beobachten. Aber für Kinder, keine Ahnung, hast halt Cartoon Network und so einen Quatsch geguckt, ne? Und irgendwann, also als Kinder, ich war so vielleicht, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, zwischen so 17, 18 vielleicht, 19, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich damals per Zufall oder versehentlich, ich sage immer noch so versehentlich, habe ich UFC Pay-TV aktiviert, weil mich irgendwie dieser Trailer voll interessiert hat und damals, ne, als 18-Jähriger, boah, krass, Käfigkämpfer, da geht es sicher richtig ab. Mhm. Ich glaube, davor war noch irgendwie Wolverine oder sowas rausgekommen, wo die Leute am Käfigrand stehen mit Plastikfolien, um sich von den Blutspritzern zu schützen. Genau, und die Szene hatte ich halt so vor mir. Auf jeden Fall habe ich mir damals einen Kampf angeguckt, und das war Forrest Griffin gegen Anderson Silva. Und ich habe mich in dieser Sekunde in den Kampfstil von Anderson Silva verliebt. Ja, also in der Sekunde war es auch so für mich so krass, Alter, scheiß mal auf Baseball oder was weiß ich, was ich hier mit meiner Familie gucke, ich will UFC sehen, ja.
Forrest Griffin ist übrigens ein ziemlich cooler Typ.
Ja, ist er, ne? Voll. Ist denn, ich glaube, er ist jetzt mittlerweile, wenn ich mich richtig erinnere, ist er sogar in der UFC dafür zuständig, die Kämpfe zu betreuen. Aber ja, ja. Auf jeden Fall, warte mal, es war es gar nicht, Forrest Griffin. Ich weiß nicht mehr, scheiße. Nee, es war vielleicht gar nicht Forrest Griffin. Auf jeden Fall war es der Titelkampf von Anderson Silva, wo er damals den Titel gewonnen hat. Und ich war damals auf jeden Fall, in der Sekunde war ich halt voll hyped. Und seitdem bin ich tatsächlich jetzt in letzter Zeit, ich bin jetzt 32, es wird immer schwieriger, bis 6 Uhr morgens oder 7:30 wach zu bleiben, um UFC zu gucken. Aber seitdem bin ich halt komplett da drin. Und dementsprechend war ich natürlich total, wie sagt man dazu, imponiert, als ich gesehen habe, dass du für Darren Till was gedreht hast, genau zu dem Zeitpunkt, weil er war ja ein ja, ein aufstrebender UFC-Kämpfer, ist immer noch ein aufstrebender UFC-Kämpfer. Letzter Kampf war jetzt nicht so gut. Und deswegen fand ich das halt total interessant. Und mich hat echt so interessiert, wie du da rangekommen bist. Und die Geschichte hast du mir jetzt quasi schon ein bisschen so geklaut, so, ne? Aber ich meine, wie war das denn so beim Drehen, ne? In einem YouTube-Video, das habe ich mir halt angeguckt, hast du halt so gesagt, so, ey, pass auf, die Auflagen waren so, ey, er will eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass wir da sind und all so Sachen. Ich meine, er kommt ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er so eine kleine Conor McGregor-Abklatsch ist, ist er jetzt nicht, aber er ist ja schon sehr polarisierend in seiner Art, ja. War das beim Dreh genauso für euch? Also war das ein anstrengender Dreh für euch als Filmemacher oder war das so ein Ding, das so ein Flow hatte?
Das war eine komplette Katastrophe einfach. Also die Sache in London war halt wirklich, da habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Also wir sind halt wirklich dahin, also zuerst nach London, dann nach Birmingham, dann nach Liverpool, wo er wohnt, und in dem Gym. Genau. Sind dann extra dahin gekommen mit allem drum und dran. Und der hat halt einfach überhaupt keinen Bock. So, und dann, ich frage halt, wir fragen so den Trainer vorher am Abend und alles und so, ja, ja, der hat jetzt so 10, 15 Minuten Zeit. Ich so, was heißt jetzt 10, 15 Minuten? Wir sind jetzt hier extra hingeflogen, alles mögliche mit ganzem Equipment und so. Boah, ja, aber die haben das halt trainiert. Ihr könnt eh das Training mitfilmen. Ich so, ja, ich will aber nicht einfach nur das Training mitfilmen. Ich will halt irgendwie auch ein Interview, keine Ahnung was. Boah, genau. Da hat er keinen Bock drauf, sag ich euch gleich. Und ich so, okay, cool, egal. Haben wir dann überredet, hat er sich hingesetzt, hat das Interview eh ganz irgendwie okay gemacht. Und dann meine ich halt so, ja, kannst du mal ein paar Kicks machen? Nee, Knie tut weh. Ich so, cool, keinen Kick gemacht. Ich so, okay, können wir vielleicht in den Weight Room gehen? Ich so, na, wir haben keinen Weight Room. Und ich höre so halt nebenan, steht sogar die Tür auf, wo ich sehe, wie Leute Gewichte heben. Und ich denke mir schon, ey, ja, dann halt, geh scheißen. So, keine Ahnung. Klar. Wir gehen halt da raus und denken so, ja, geil, ich habe kein Video. Ich meine, wir haben dann, echt, muss ich ehrlich sagen, sind wir mega stolz, haben das super gut editiert, also haben es richtig gut irgendwie zusammengekriegt, dass das Promo-Video wirklich noch was geworden ist. Aber mega frustrierend. Auf jeden Fall, ja, war das Ganze halt so, ich muss wieder so ein bisschen vom Höckskin zum Stöckskin so ein bisschen hier drumherum. Das ist ja
kein Problem.
Wie gesagt, wir haben dann lange von dem nichts gehört, weil, also von dem Manager, den wir dann hatten, weil wir halt nicht bezahlt wurden für den Dreh und ich halt 1.000 Euro Minus gemacht habe dabei. So, dann war ich jetzt gerade in Vegas mit meiner Freundin, weil wir halt, ich war zum Pokern dort und da war gerade Darren Till halt wirklich up and coming, halt hat gerade Wonderboy besiegt und war halt so, ja, war halt in den USA wegen irgendeiner Pressekonferenz oder so, also auch in Vegas, und er schreibt mich halt an, der Manager, und so, hey, es tut mir mega leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe und so. Ich will es wieder gut machen. Ich habe einen Job für euch, für Gary Vee. Gary Vee kennst du, oder?
Klar.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Für Gary Vees Company, die haben halt so ein VIP-Event in L.A. mit NFL-Spielern. Die haben halt so eine NFL-Preisverleihungsparty. Könnt ihr die filmen, so? Für $6,000 in L.A. alles bezahlt und so weiter und so fort. Ich will es wieder gut machen. Ich so, okay, klar, Second Chances sind immer gut. Haben den Job dann gemacht. Mega geiles Event. Haben danach auch noch weiter mit NFL-Spielern ein bisschen was in L.A. gedreht. War auch alles ziemlich cool. Wurden alle bezahlt. Kein Problem. Waren also wieder gut miteinander und kurz später schreibt er mich an und sagt, hey, habt ihr Bock, eine Dokumentation über Darren Till, komplettes Fight Camp mit Pressekonferenz, mit dem Kampf, Fight Week, alles zu filmen, 6 Wochen.
Hammer.
Und ich natürlich, klar, ja. So 100%ig. Und das war halt geplant in 1,5 Monaten oder so. Und normalerweise, ja, gibt es halt einen Vertrag, 50% vorab, bla bla bla. So, jetzt wurde der Kampf ja vorverlegt, weil die hatten anscheinend kein Main Event in Dallas, das irgendwie
richtig
Leute reingezogen hat. Also haben gesagt, okay, wir verlegen das Main Event einfach einen Monat vor. Jetzt ruft er mich an und sagt, hey, die Pressekonferenz ist übermorgen in L.A., kannst du übermorgen in L.A. sein? Ich so, ist ein bisschen kurzfristig, heftig kurzfristig. Also es stimmt halt, weil die Pressekonferenz wurde halt vorverlegt und alles. Da konnte er jetzt nicht wirklich was für. Wir hatten aber noch einen Werbedreh hier für eine Firma in Wien und ich so, ey, es geht eigentlich gar nicht klar, aber er meinte, ja, dann muss ich halt wen anders suchen, weil wir müssen halt die Pressekonferenz in L.A. und so, das muss halt alles mit in der Dokumentation sein. Und ich so, ja, und wie machen wir das mit den 50% vorab und allem? Ja, so, ja, wir haben einen riesen Sponsor, hat mir auch die E-Mails gezeigt und so, aber selbst wenn wir jetzt das Geld überweisen aus der UK, das ist halt nie übermorgen da oder halt jetzt. Ich so, ja gut, dann heißt, ich war jetzt quasi in der Situation, wo ich sage, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, gehe ich das Risiko ein, zahle jetzt erstmal die Initial Costs halt aus meiner eigenen Tasche, halt Flug, Hotel und Mietwagen und kriege das dann wieder und denke mir so, ja, aber offensichtlich, ich wollte halt unbedingt das machen. Ich meine, beim UFC Performance Center, Behind the Scenes von dem Ding zu filmen,
klar.
Ich meine, brauche ich dir nicht zu erzählen.
Ist nee, halt eben.
Dream come true.
Ja.
Habe gesagt, okay, ich mach's. habe ungefähr so 5.000 investiert, also für Flug, Hotel, Mietwagen nach L.A. und so weiter und so fort. Habe die Pressekonferenz gefilmt und da kamen dann schon die ersten Red Flags. Also ich gehe dann halt, ich meine, wir haben ihn schon mal gefilmt in London, mhm, und ich komme halt ins Hotel rein, filme, ich sage so, ich habe schon gemerkt an seinem Gesichtsausdruck, der hat keine Ahnung, wer ich bin, der hat mich nicht wiedererkannt. Und sagst so, ja, hi, ich bin der Typ, der dich jetzt die nächsten 6 Wochen filmt, und dem fällt halt irgendwie die Kinnlade aus dem Gesicht, schaut mich an, hat keine Ahnung, wovon ich rede.
Oh, fuck.
Und ich denk so, what the fuck. Und dann geht er halt weg und so, und ich rede halt mit dem Manager und ich so, Alter, der hat keine Ahnung, er war sogar so ein bisschen angepisst, als ich ihm das gesagt habe. Ja, der weiß noch nicht, dass wir die Doku drehen. Ich so, was, willst du mich verarschen?
Das kannst du ja nicht machen.
Das kannst du ja nicht bringen. So, ja, das ist ja mit dem Sponsor alles abgeklärt. Der Sponsor hat auch schon, also die wissen das alles, aber die Preisverhandlungen sind noch nicht mit ihm durch, also mit dem Darren, wie viel Kohle er dann von dem Sponsorgeld kriegt. Und deswegen habe ich ihm das noch nicht erzählt. Und ich so, Alter, das geht gar nicht so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Plan, war die Pressekonferenz in L.A. zu filmen, von L.A. Er war dann eh relativ kooperativ. Ich habe ein Interview mit ihm gefilmt, war dann auch dabei, im Hotelzimmer und so. Der Plan war dann direkt mit der kompletten Fight-Crew von L.A. mit dem Auto nach Vegas und dort ins Fighting-Haus einzuziehen quasi.
Ja.
Er hat aber noch gar kein Visum. Er war halt auf einem Touristenvisum da, aber da darf er halt nicht trainieren in den USA. Er muss halt erst sein Business-Visa haben. Ist also wieder zurück und ist zurück nach England geflogen und ich stehe auf einmal in L.A. Und denke so, und jetzt? Ja, der kommt in 2 Tagen wieder, der muss nur eben das Visum holen. Ich so, was mache ich jetzt? Ja, müssen wir halt, wir können jetzt hier oder in Vegas warten. Dann habe ich gesagt, wir warten halt in Vegas und habe halt 2 Tage wieder Hotel bezahlt aus eigener Tasche. Und nach 2 Tagen war er immer noch nicht da. Und ich so, was ist jetzt? Und er so, ja, das dauert ein bisschen länger mit dem Visum. Die haben es anscheinend noch nicht beantragt, aber die haben es jetzt expedited, das ist in 3 Tagen da. Ich also wieder 3 Tage bezahlt. Warte halt 10 Tage in Vegas, ohne was zu tun zu haben. Warte auf den UFC-Fighter und war halt jeden Tag, jetzt hatte ich schon 5.000 investiert. Wenn ich jetzt wieder nach Hause fliege, dann weiß ich, die 5.000 kriege ich halt nie. So nach dem Logo. Motto.
Ja, klar.
Dann ist er eh wieder gekommen nach 10 Tagen. Aber im Haus war kein Platz, weil das Haus war schon komplett overbooked. So kurzfristig haben sie kein größeres Haus bekommen. Dann müssten schon die Fighter teilweise auf der Couch pennen. Das heißt, wir müssen uns halt jetzt ein eigenes Hotel suchen. Ich sage, ja gut, ich will aber jetzt Kohle haben. Ohne klar. Kohle mache ich hier nichts. Ja, ja. Also ja, aber das Problem war, einen Tag bevor er dann wiedergekommen ist, hat er in Liverpool irgendwie 2 Schwarze verprügelt in einem Club. Und
das war das Ding.
Hat halt einer mit dem Handy gefilmt,
ja,
und hat gesagt, ey, yo, das geht jetzt an die Presse. Und dann ist der Sponsor halt abgesprungen einen Tag vorher und hat gesagt, na, da scheißen wir drauf. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben, so nach dem Motto.
Oh, hell.
Und ich stehe halt da und so, fuck, was machst du jetzt? Hast du schon eine Episode gedreht? Bist schon hier? Alles möglich? Hast schon 6.000 Euro investiert oder so? Und ich habe halt auch die E-Mails mit ihm gesehen. Ich habe ja selber Sponsoren auch kennengelernt in L.A., die ich auch vorher schon in L.A. bei dem anderen Deal kennengelernt habe, bei dem anderen Dreh und so. Also ich wusste, da ist Geld. Ich meine, auch es ist ein Title Fight, 6 Wochen. Einer der meist hypedsten Kämpfer zurzeit. Wir haben eine mega Qualität, das Video. In meinem Kopf war einfach nicht das Szenario da, dass wir kein Geld kriegen. Plus ich hatte ja einen Vertrag. Ich hatte einen kompletten unterschriebenen, vom Anwalt geprüften, wasserdichten Vertrag. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt weiter so, keine Ahnung. Die waren mega unkooperativ. Die hatten halt überhaupt keinen Bock, dass wir da filmen. Also Darren, der Trainer hat uns nicht mal mehr ins Haus gelassen. Wir haben die ganze Zeit nur Seitenhiebe bekommen, sodass wir unerwünscht sind. Also mega zum Kotzen einfach. Wenn du ein Interview von irgendwem haben wolltest, hat eigentlich keiner wirklich mit dir geredet. Also es war wirklich richtig beschissen. Aber ich hing halt schon drin.
Er ist genauso ein Vollspast, wie er in Interviews ist.
Absolut.
Es ist keine scheiß Rolle, sondern er ist diese Person, ja.
Ich meine, man muss halt dazu sagen, er ist halt authentisch.
Ja.
Also er hat von Anfang an gesagt, er hat auf den Scheiß keinen Bock, er will einfach nur kämpfen. Alles andere ist ihm scheißegal, er will einfach nur der Beste sein und kämpfen. Und so habe ich ihn kennengelernt und das stimmt. Der ganze Medienhype und Filmen und halt eben nicht wie Conor McGregor, der halt die ganze Zeit eine Show abzieht für die Kameras.
Genau, naja, logisch.
Der will einfach wirklich nur auf die Fresse hauen, alles andere, dem ist das, der hat einfach keinen Bock drauf. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben dann 3 Episoden gefilmt, dieses, jenes, immer hin und her. Ich wurde dann noch auf anderen Levels auch verarscht von denen, wo die dann meine Videos genommen haben und einem anderen Sponsor gegeben haben, kostenlos, ohne dass ich davon Geld bekommen habe und so. Und dann habe ich halt die Reißleine gezogen, habe gesagt, Leute, ich fliege jetzt nicht noch mit nach Dallas, ohne Kohle zu sehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich meine Freundin halt einfliegen lassen mit dem iMac, mit allem drum und dran.
Ja, stimmt.
Das hat halt 5-stelligen Betrag gekostet an Eigenkosten und so. Und ich habe halt gesagt, okay, wenn kein Geld da ist, ich hau ab. Und dann hat er gesagt,
ich stelle mir gerade vor, wie du da vielleicht in L.A. oder in Vegas sitzt und denkst dir so, fuck, wäre ich einfach unten an den Table gegangen, so, wäre alles geiler geworden.
Ja, vor allem bin ich an den Table gegangen, aber versuch mal mit dem Mindset dann noch klar pokern zu können. Das hat auch nicht. Da habe ich dann, glaube ich, nochmal 5-stelligen Betrag auch noch verloren. Aber ich meine, das hat jetzt das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Klar.
Aber mega frustriert, einfach total zum Kotzen alles. Und dann sind wir halt abgehauen, sind halt früher weggeflogen, sind halt nicht nach Dallas gegangen. 3 Episoden waren schon online von geplanten 6. Dann hat er anscheinend noch wen anders geholt, der die letzte Episode filmt.
Ja.
Den hat er aber auch nicht bezahlt. Das heißt, der hat auch nach einer Episode aufgehört. Der Koch wurde nicht bezahlt, der halt 6 Wochen mit denen da, das war ja das Riesendrama, ob der sein Weight schafft. Und der hat seinen Weight ja geschafft, aber der Koch wurde nicht bezahlt. Also richtig heftig, wurde keiner bezahlt. Alle haben richtig fett Minus gemacht. Ich bin zu Anwälten danach gegangen natürlich, habe halt mit Anwälten gedroht.
Ja, klar.
Und die Firma, mit der ich den Vertrag hatte, weil ich hatte ja nicht mit dem Darren selbst den Vertrag, sondern halt mit der Firma von dem Manager. Und die sind halt in Insolvenz gegangen vorher, haben eine neue Firma eröffnet und ja, gibt es halt nichts zu holen, gibt es nichts zu
verkaufen. Wow. Wow.
Und ich stand halt da, die schuldeten mir halt so 45.000 Euro zu dem Zeitpunkt. Und ich stehe halt wow. da mit richtig fett Minus.
Digga, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich hätte schon da alles dicht gemacht und wir um die Welt gereist. Weil mit den 45 Riesen, ja, kann man locker 3 Jahre um die Welt reisen und sein Leben. Ich sag jetzt mal ganz im harten Jargon, seine Eier schaukeln lassen. Ja? Also.
Das Problem ist, das war ja auch alles unser Plan und das ist halt das, was die ganze Frustration. Ich weiß nicht, ob du das The Story of Monkey Pixels Video gesehen hast, was ich vor kurzem hochgeladen habe.
Ich habe immer mal wieder in Videos von euch reingeguckt, aber jetzt, gestern habe ich tatsächlich nicht mehr irgendwo reingeguckt, weil ich eigentlich sehr, sehr unvoreingenommen hier in das Gespräch gehen wollte. Ja. Das Einzige, wo halt sehr, sehr wichtig, was für mich halt interessiert ist, ist, dass du diese Weltreise und ich wollte einfach ein bisschen mehr zu deiner Person erfahren. Ja, weil allein die Tatsache, dass du halt eigentlich Profi-Pokerspieler oder auch Profi-Pokerspieler bist, ist halt so eine interessante Geschichte. Ne? Also ich poker auch sehr gerne, aber lange nicht auf Profi-Level. Ja. Ich habe einen Kumpel, der versucht auch mal wieder Pokerabende zu machen. aber wir kriegen es halt nicht hin, weil er ist auch Filmemacher und Fotograf. Und er möchte halt immer so mindestens 150 Euro Buy-In machen, aber Turniermodus. Ne? Also nicht Cashcam, sondern okay. Turniermodus. Und keine Ahnung, 150 Euro für so einen privaten Abend irgendwo ja, bei Kerzenschein. Das ist halt schon einiges. So, ne? Und ich habe halt gesagt, so, ey, pass auf, einen Fuffi lege ich hin, so, es ist kein Ding, ne? Aber alles, was so über 50 Euro ist, da hört halt der Spaß auf. Und wenn wir uns halt hier zusammensetzen, dann die Mädels, die reden halt mehr über uns Männer oder lästern eher über uns Männer, als dass sie Poker spielen. Da habe ich halt keinen Bock, irgendwie mehr als 50 Euro hinzulegen. Aber Shoutout an Christian, wir können gerne mal ein Heads-up machen mit 150 Euro, da habe ich kein Problem mit. Aber das ist. Darf ich mal fragen, wie alt du bist?
Ich bin 33.
Ah, 33? Ich hätte dich jünger geschätzt. Weil du vorhin gesagt hast, ja, ich bin, damals war ich noch jung. Und ich so, hä, wie alt ist er denn jetzt? Ich dachte, du bist irgendwie Ende 20 oder so.
Naja, dann danke, höre ich gerne. Aber nee, ich bin 33 schon. Oldschool.
Nee. Hey, wie gesagt, unser Plan ich war immer eigentlich komplett. Ich hatte immer sehr ähnliche so. Geschichte mit.
Red weiter. Nee, red weiter.
Aber wie war, also ich muss gerade nur sagen, ich hatte eine sehr ähnliche Geschichte mit einem UFC-Kämpfer, aber nicht so böse. Ja? Da war es einfach nur so, dass, also wie gesagt, ich bin halt ein Riesenfan von Anderson Silva und Anderson Silva ist so für mich schon fast ein Idol. Ja? Also ich, einfach aus dem Grund, weil ich ihn als Persona total interessant finde, ja, weil er immer so ein höflicher und respektvoller Mensch ist mit allen Menschen, mit denen er redet, zumindest kenne ich ihn so aus den Interviews, ja. aus den Interviews und so und wo war ich jetzt schon geblieben? Und klar, sein Kampfstil, ne, und das letzte Mal, als ich in L.A. war, da habe ich halt irgendwie gesagt, so, boah, irgendwie würde ich schon mal gerne sein Gym von außen sehen. Also er hat ein Gym, wo er privat trainiert und ich wollte einfach nur mal davor stehen, einfach vor diesen heiligen Hallen davor stehen. So. Einfach nur mir was angucken. Und wir hatten damals, meine Freundin und ich, wir hatten ein Juicy Camper. Ja, das ist so ein kleiner Van-Camper. Mhm,
kenn ich.
Ja, und damit sind wir dann durch L.A. getuckert erstmal, so 2 Stunden. Aber das Interessante ist, ich habe davor wirklich so 2 Stunden überlegt, ey, soll ich das machen oder ist das so voll der Fan-Move oder was weiß ich. Aber irgendwo keine Ahnung, manchmal ist Fansein irgendwie was voll Schönes, ja, wenn du halt irgendetwas hast, was du ideologieren kannst, weil, keine Ahnung, ne, diese Sache, dass er sich damals das Bein gebrochen hat und einfach keine Ahnung, alle haben gesagt, ey, deine Karriere ist zu Ende. Seine Karriere ist mehr oder weniger zu Ende seitdem, aber dass er trotzdem irgendwie ein Jahr später nach einem kompletten Schienbeindurchbruch wieder im Ring gestanden hat, dieses Mindset, ich finde dieses Mindset von ihm halt einfach von interessant, sag ich mal so, ne? Und zu dem Zeitpunkt, also wir fahren halt davor, ne? Und meine Freundin hat halt auf dem Weg dorthin mich mehrmals verarscht und sagt so, boah, guck mal, da steht Anderson Silva. Also jedes Mal, wenn ein dunkelhäutiger Mann vor uns stand, ne? Oh, guck mal, da ist Anderson Silva. Und ich so, boah, wow. Weil klar, ich dachte mir so, okay, krass, es ist ja in der Nähe von seinem Gym. Es ist sehr, es kann sehr klar werden. Übrigens, diese Geschichte erzähle ich das erste Mal, das habe ich noch nicht mal Freunden von mir erzählt, weil ich das eigentlich für mich behalten wollte. Aber ich fand es jetzt gerade, da du so offen bist. Na, jedenfalls, wir kommen, ich habe dieses das Gym gar nicht gesehen, weil das so ganz klein und unauffällig ist. Ne? Ich habe halt gedacht, das ist voll das Riesending. Ja? Ich muss dazu sagen, es ist kein Gym, sondern es ist ein Dojo. Das ist ein Unterschied, das hat er mir erklärt. Na jedenfalls, auf einmal ruft wieder meine Freundin und sagt so, ey, guck mal, da steht Anderson Silva. Und in dem Moment denke ich mir so, ja, fuck it. So, fuck mich nicht ab. Und auf einmal sehe ich dieses kleine Häuschen und davor steht Anderson Silva. Und ich so, oh shit. Und ich habe diesen Juicy Camber auf einer vierspurigen Straße, mitten auf der Straße stehen gelassen, bin ausgestiegen. Ey, wirklich, also das war für mich so ein Moment, ne? Also wenn du halt jemanden über 10 Jahre, also ich habe mir sogar Lucky Gloves geholt, ne? So jedes Mal, wenn er kämpft, ziehe ich mir meine Lucky Gloves an und unterstütze ihn. Das klingt jetzt total kindisch oder sowas, ne? Aber ja, cool. Ich finde das irgendwie schön. Ne? Das ist wie, wenn du jetzt einen Profi-Pokerspieler hättest, dann würdest du, keine Ahnung, deine Lucky Chips, Chatons, Schaffeln in deiner Hand schaffeln, einfach um dabei zu sein ein bisschen, weißt du, irgendwie so näher zu sein in seiner Nervosität und sowas. Und auf einmal steht er da. Ich bin hingegangen, er saß schon in seinem Auto und als er in sein Auto gestiegen ist, habe ich gesagt so, ah nee, komm, lass den jetzt wegfahren, der will weg. Ja? Bin kurz stehen geblieben und dann habe ich mir in der nächsten Sekunde war so, nee, fuck it, Alter, das ist dein größter Traum, diesem Menschen die Hand zu schütteln, jetzt geh hin und klopf. Da habe ich halt an seiner Tür geklopft, ne? Und er war so unfassbar höflich, ja? Also ich kriege gerade auch das Grinsen nicht aus meiner Fresse. Er war so unfassbar höflich, er ist sofort ausgestiegen, ja? Wir sind rein in sein Gym, er hat Wasser angeboten, ne? Und war total nett und sowas, ne? Und irgendwie sind wir dann auf die Gespräche gekommen, ja, was ich mache und dies, was ich, das habe ich gesagt, ich bin auch Fotograf und Filmemacher, habe 2 Agenturen noch und dann sagt er auch Fotograf und Filmemacher und dann hat er gesagt, ich soll mal seinem Trainer, ja, Sachen von mir schicken, er möchte sich das gerne mal angucken, ja, und habe ich gesagt so, ey, ich sage dir ganz ehrlich, ich sage dir jetzt straight raus, mein größter Traum ist es, ein kurzes Porträt von dir zu drehen. Und er guckt mich an und sagt, so machen wir. Und ich so, the fuck?
Nice.
The fuck? Ich so, okay. Und dann habe ich mit seinem Muay Thai Coach mich sogar angefreundet. Also wir schreiben sogar heute noch fast wöchentlich und tauschen uns aus, wie die Sachen so gehen. Und auf jeden Fall hat dann Jason, der Muay Thai Coach, hat dann gesagt, so, ey, pass auf, ich connecte das alles und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, ja, und ich habe noch eine Führung bekommen durch seine privaten Hallen und ich meine, das ist für mich halt total, das war ein sehr intimer und schöner Moment irgendwie, nur Homo, weil du die Räumlichkeiten siehst, in denen ein Mensch sich professionell auf seine Kämpfe vorbereitet, ne? Also der hat da hinten so einen richtigen Zen-Garten gehabt, ne? Und es sah wirklich ein bisschen aus wie in Japan, obwohl du mitten in L.A. warst. Das ist total interessant gewesen. Na jedenfalls, ich meine, das ist irgendwann wurde das so ein bisschen offizieller und da waren auf einmal so, ey, die Manager, die wollen jetzt auch noch deine Arbeit sehen und dies und das und jenes. Und ich so, ey, pass auf, ich will einfach nur ein Porträt drehen, ich will niemanden auf den Sack gehen, ja, ich komme mit dem kleinsten Setup möglich und ich will es einfach nur durchziehen. So, ist mir egal, ihr bekommt das komplette Rohmaterial von mir ausgehändigt, falls ihr das mal für irgendwelche Dokumentationszwecke in 10 Jahren brauchen wollt oder was weiß ich, ne? Und dann kamen halt so die ersten Kriterien, so ey, pass auf, es muss halt eine Cinema-Kamera sein und dies, das, jenes und die soll Netflix-ready sein. Und ich so, hey, Moment, warum sollte die denn Netflix-ready sein? Mhm. Ne? Und das erste Mal kam dann so dieses Wort Netflix und ich so, irgendwann frage ich so, ja, aber wollt ihr jetzt, dass wir was für Netflix drehen, ne? Und ja, wäre eine Option. Und ich so, wow. Und ich so, okay, warte mal. Du wolltest ein 10-minütiges YouTube-Video von ihm drehen und auf einmal werfen die, also es kam von denen, das Wort Netflix in den Raum. Ja? Und keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, manche wissen das ja gar nicht, aber Netflix hat ja nur eine Reihe an Kameras, die sie akzeptieren, ja, mhm, also die du nutzen darfst. Und da ich das komplett, also wirklich komplett alleine hätte drehen müssen, einfach aus Budgetgründen, ja, ich hätte quasi einen Assistent noch mitgenommen, den ich dann bezahlt hätte, aber mehr hätte ich mir halt nicht leisten können auf eigene Kosten, war mir halt einfach nur voll wichtig, dass die Kamera Autofokus hat und sowas, dass ich halt einfach etwas habe, worauf ich mich so ein bisschen relyen kann. Klar, du musst manuell nachziehen, das ist logisch, aber einfach, dass ich nicht jeden Shot, wo ich nicht gerade manuell nachgezogen habe, dass der halt im Eimer ist. So, ne?
Ja, klar.
Ich habe mir auf jeden Fall damals die FS5 mit diesem externen Recorder von, wie heißt das, von Atomos
ja.
Genau, geholt, und damit wäre es mit einem Turnaround oder mit einem, also Workaround, wäre das dann quasi Netflix-ready alles gewesen. Ich habe sie Gott sei Dank noch nicht bestellt gehabt. Ja. Das ging auf einmal, also aus einer Sache, die eigentlich innerhalb der nächsten Woche hätte gedreht werden sollen, ja, weil ich halt einfach nur 3 Wochen in L.A. war. Ich habe sogar noch eine Woche drangehangen in der Hoffnung, dass es nochmal was passiert. Wurde auf einmal so ein richtig bürokratischer Dreck draus. Ja. Mhm. Auf einmal musste ich mit 3 Agenten mit 3 Agenten gleichzeitig verhandeln, ne? Weil er hat für jeden Quatsch einen eigenen Agenten. Einmal fürs Fighten, einmal für Werbung und einmal für Schauspielerei. Er möchte auch Schauspieler machen, ja, Schauspieler sein. Und ich habe auch irgendwann so einen Screenshot bekommen, so von jemandem, wo halt drin steht, von ihm so, ey, warum kriegen wir das nicht hin? Der Junge, der ist talentiert, ich würde gerne, dass der darf mich gerne verfolgen, so, ne? Und na, jedenfalls haben die daraus dann halt so ein Netflix-Ding gemacht und nach irgendwie, ich will nicht lügen, aber es waren auf jeden Fall 4 Monate Hin- und Herschreiberei und immer wieder nachhaken und den halt einfach zu erklären, ey, passt auf, wenn ihr wollt, dass ich in Brasilien irgendwie, also es ging darum, dass die ersten Drehtage hätten in Brasilien sein sollen, als er sich auf seinen letzten Kampf in Sao Paulo vorbereitet hat, und irgendwann habe ich halt gesagt so, ey, ich sehe doch auf Instagram, dass er jetzt schon in Brasilien ist, so, ne, also wie schaut's aus? Na, irgendwann ist wohl dazwischen gekommen. Oh, ich weiß nicht, ich sollte es vielleicht rauspiepen, aber es ist eine riesengroße Produktionsfirma dazu gekommen, und ja, dann habe ich quasi aus meinen Intentionen wurde auf einmal ein Pitch, und aus dem Pitch bin ich geflogen, weil halt eine große Produktionsfirma mit unfassbar viel Budget dazwischen gekommen ist. Und das war auf jeden Fall einer der traurigsten Tage als Filmemacher für mich. Weil ich konnte Gott sei Dank dann, zu dem Zeitpunkt habe ich schon mal vorsichtshalber die FS5 und alles rum und dran, was ich gebraucht hätte, vorbestellt. Ich konnte es Gott sei Dank noch stornieren. Aber das war für mich so als Filmemacher so die traurigste Sache. Und ich finde es halt einfach so schade, dass dieses ganze Management-Ding, wenn du etwas für Künstler oder Fighter machen möchtest, dieses ganze Management-Ding manchmal so dermaßen einen Vibe killen kann, dass einfach die Arbeit an sich gar keinen Bock mehr macht. Dass du auf einmal, ne, weil ich habe mir auch irgendwann überlegt, so, ey, willst du das überhaupt noch durchziehen? Macht dir das jetzt, ist jetzt überhaupt noch der Punkt da, wo es sich erfüllen würde? Oder ist es jetzt an einem Punkt, wo der Stress im Vorfeld schon so dermaßen dein Gemüt zerpflückt hat, ne? Weil, ey, also das ist schon sehr schwierig. Ich meine, wenn du mit Sponsoren oder Managements damals mit UFC-Leuten gesprochen hast, ne, ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, aber du brauchst ja, um auf UFC-Veranstaltungen zu drehen, musst du von der UFC freigegeben werden. Das allein, mhm, das Management reicht ja nicht. Also wenn das Management sagt, doch, du kannst drehen, dann darfst du tatsächlich nur in der Kabine drehen. Du darfst aber nicht im Gang, nicht auf dem Weg raus in den Ring, du darfst nirgends drehen. Du brauchst von, das war mal Sufa, jetzt ist, ich weiß gar nicht, wer jetzt die Besitzer sind, ist doch so ein Riesenunternehmen, aber du brauchst von denen eine Freigabe, also eine Akkreditierung und eine Freigabe nicht. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Aber ich war kurz davor, ein Porträt über Anderson Silva zu drehen.
Ja, aber das war auch unsere Realisierung nach einer ganzen Zeit, dass auch mit den NFL-Spielern und allem drum und dran, es gibt halt irgendwie so 2 Möglichkeiten. Entweder du hast einen Künstler, der halt relativ neu ist und einfach kein Budget hat und dadurch auch kein Management, keine Ahnung was. Das heißt, du verdienst einfach nichts.
Ja.
Oder du hast halt jemanden, wo Budget dahinter ist, aber dann ist halt immer, dann kommt, ich sag dir, ich weiß ja nicht, wie weit du halt quasi jetzt drin bist, aber wir sind halt ein 2-Mann-Team, keine Ahnung, die nehmen dich dann halt nicht. Dann wollen sie halt eine richtige Produktionsfirma, wo du dann vielleicht irgendwie, wenn du Glück hast, der Kameramann bist oder so. Und
richtig.
Das ist halt auch nicht mein Ding. Ich arbeite halt schon gerne so, dass ich das komplette Konzept zusammen mache, also damit das Weißt du, was ich meine?
Ja, ich sehe das genauso. Also ich bin eine Ein-Mann-Armee, beziehungsweise das heißt Ein-Mann-Armee, wir sind Kumpels, sag ich mal so. Also jeder hat seine eigenen Jobs, aber wenn jetzt irgendwas kommt, was für eine größere Firma ist, wo mehr Leute gebraucht werden, dann tun wir uns dafür zusammen. Ja, also so ist das, weil mir ist auch in letzter Zeit aufgefallen, dass wenn du was mit Leuten machst, dann musst du denen zu 100% vertrauen können. So, auch was, also A, was Bild und Auge angeht, aber auch B, was Kontakte und sowas angeht, weil manche Leute, die du so dazu buchst, die sind ganz schön snitchy und versuchen dir deine Kontakte nicht wegzunehmen, aber versuchen denselben Kontakt quasi für sich zu nutzen und also Kleinigkeiten.
Vor allem auch Zuverlässigkeit und solche.
Also Zuverlässigkeit,
ich habe mit vielen Leuten so zusammengearbeitet und ich will jetzt hier nicht so wie, keine Ahnung, so ein verbitterter alter Mann reden und so, aber wirklich in den letzten paar Jahren, die wir halt in dem Filmmaking-Business zusammen waren, hat uns einfach wirklich so 99% aller Leute haben uns komplett verarscht oder versucht zu verarschen.
Ja.
Mir schulden da Leute gerade ungefähr 70.000 Euro, sowohl privat als auch Business. Wo ich halt super naiv und gutmütig bin und so, und aber wirklich, deswegen hatte ich auch einfach komplett die Schnauze voll.
Ja, mir ist das nämlich super, also was für mich halt in meinen Produktionen total wichtig ist, so, und das sage ich halt auch immer, den Leuten, weil manchmal bekomme ich auch Anfragen, jetzt zuletzt was von Sony Music, für ein Musikvideo, ne? Und ich habe halt immer den Leuten so versucht zu erklären, pass auf, ich bin eine Ein-Mann-Armee, aber ich habe meine Partner, mit denen ich arbeite. Aber im Großen und Ganzen ist mir immer enorm wichtig, dass die Produktion so übersichtlich ist, dass ich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl habe, dass ich alles unter Kontrolle habe. Weil ich finde, also ich hatte einmal einen Job, da war ich kurz vor einem Burnout, weil es war eigentlich alles unter Kontrolle, aber ich hatte halt Leute dazu gebucht, denen ich nicht so wirklich, wo ich nicht wusste, okay, haben die das jetzt genauso gefilmt, wie ich es gebraucht habe und all so Sachen. Und dieses Gefühl des
Zweifels, Unwissenheit, ja.
Dieses Gefühl, dass du vielleicht gar nicht das kreieren kannst oder kreieren wirst, was du eigentlich gepitcht hast, so dieser Kontrollverlust einfach, ja. Das war für mich total wichtig, die Tortur, und dementsprechend habe ich halt gesagt so, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe große Ambitionen, aber am Ende des Tages will ich halt auch eigentlich fast nur noch Sachen machen, die ich in einem Zwei-Mann-Team bewerkstelligen kann, ja. Und dementsprechend habe ich jetzt auch den Pitch dann mit dem großen Label nicht bekommen, weil die kapieren halt auch manchmal nicht, dass manchmal habe ich so das Gefühl, dass sie irgendwie Geld ausgeben wollen, ja, sehr viel Geld ausgeben wollen, einfach aus dem Grund, dass sie sagen können, ey, wir haben so und so viel Geld für dieses Video ausgegeben.
Aber die Industrie ist halt super. Wir waren auch in L.A. und wir haben halt, wie gesagt, auch da größere Sachen gedreht, und ein Familienmitglied von meiner Freundin studiert halt gerade Film in L.A., und dann haben wir auch hier ein Musikvideo gedreht mit einer großen Crew, und das ist halt einfach alles so altbacken einfach. Das ist so unnötig einfach, wo die dann wirklich mit so einem riesen Dolly und einer FS7 und dann Fokuspuller auf, keine Ahnung, mit Director Monitor und keine Ahnung was. Es hat 4 Stunden gedauert, bis sie überhaupt mal einen Shot in der Kamera hatten, wo ich mir denke, ey, da kann ich einfach eine C200 auf einen Gimbal schmeißen. Es war nur ein Dolly Move-and-Zoom. Ich schmeiß einfach eine C200 auf ein Dingens Autofokus und gehe einfach ein paar Schritte nach vorne. Bumm.
Fertig.
Genau.
Komplett
fertig.
Alleine.
Ja. Und das kapieren die aber heutzutage nicht. Auch wie die dann teilweise, ein anderer Kumpel von mir, der hat jetzt gerade sein Diplom in Filme machen hier in Wien gemacht. Der hat keine Ahnung von irgendwas, Entschuldigung, aber wir waren dann bei seinem Abschlussprojekt und so. Alter, was die für altbackene Sachen da, wie die ihren Audio synchronisieren und so, wo ich dann gesagt habe, du kannst einfach eine Multicam-Sequenz machen, da klick auf Synchronize und der synchronisiert dir alle deine Clips. Na, die machen das dann noch mit Klappe und nachsynchronisieren und brauchen nur Stunden in Post. Und ich meine, so, Leute, nehmt doch die Technik, die da ist. So.
Eben, ja, nehmt das, was da ist. Das ist sehr gut gesagt. Da habe ich auch gesagt, ey, pass auf, das, was ihr braucht, das kann ich euch liefern. Das ist gar kein Problem. Ja? Aber irgendwie brauchen diese großen Unternehmen das Gefühl, oder ich glaube, die haben eher das Gefühl, dass wenn dann tatsächlich einer mit einer Klappe da ist und ein Fokuspuller da ist und ein Director-Monitor da ist, haben die irgendwie das Gefühl, dass das Produkt besser wird. Tatsächlich habe ich jetzt das fertige Produkt mal angeguckt und es ist halt fast alles out of focus. Ich gucke mir das an, ich so, was? Die haben da so dick aufgefahren. Vielleicht war es ja auch Wunsch am Ende vom Künstler, das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber die haben so dick aufgefahren, mit riesen Dolly, mega so ein, wie heißt das, Oberbeleuchter, alles drum und dran, ne? Und ich guck's mir an, denk mir so, ey, no disrespect, ja, ich gönne jedem sein Ding, aber rein theoretisch, und so blöd das jetzt klingt, aber das Ganze hätten wir halt auch auf einer EOS R mit einem, wie heißen die, Weeble drehen können. Ja, ja?
Das habe ich mir letztens auch bei dem Musikvideo gedacht, wo wir dabei waren. Das war eine 10-köpfige Crew. Das Video hat 3 Tage gedauert. Und das, ich habe gesagt, ey, das Video, was ihr gemacht habt, das drehe ich euch in 4 Stunden. Und habe bessere Qualität daraus, wenn ich voll. Das einfach...
Ich habe mir gerade übrigens diesen, den wie heißt denn dieser kleine, ich weiß, Weeble S habe ich mir gerade mal besorgt, um den auszuprobieren, also ich habe ihn gekauft, weil ich suche die ganze Zeit nach etwas, was noch kompakter ist, weil ich auch sehr viel on the go bin und sehr viel fliege und zeitweise möchte ich gar nicht, ey, das Ding, das hat mich echt ein bisschen enttäuscht, muss ja, ich dazu sagen.
Wir überlegen auch, ob wir uns den mal ausprobieren sollen, aber ich...
Also ich kann dir eins sagen, ich habe die R draufgeschnallt mit einem 2470 und es ist zu front heavy, also man, der kriegt ihn... Also man kann ihn nicht balancieren, weil es nach vorne immer wegkippt. Also du kriegst ihn, du kannst ihn nur ein bisschen balancieren. Aber wenn du ihn anschaltest, dann ist alles mega gut. Na, du da, aber ich weiß halt nicht, wie lange das die Motoren mitmachen.
Ja, die machen das. Also das hatte ich, wir haben ja auf dem Crane 2 haben wir die C200 drauf gehabt und da konntest du auch nichts balancieren, aber der Motor hat das halt ohne Probleme ausgehalten. Aber ich habe halt letztens ein Video gesehen von einem, der genau das Setup hatte, also beziehungsweise 16 bis 35, was ja sogar noch ein bisschen schwerer ist. Und er meint so, ja, hier, super, klappt alles voll gut, zeigt halt so Footage. Und es ist halt voll mega jittery einfach alles.
Ja.
Ich denke mir so, das ist doch nicht gut, das Footage.
Nee. So. Also ich habe, also wie gesagt, ich habe jetzt, zuletzt musste ich einen Auftritt für einen Kumpel drehen, das war so eine Freundschaftsdienst, das mache ich auch manchmal sehr gerne noch, weil ich da halt einfach kreativen Freiraum habe und da habe ich gesagt, ach scheiß drauf, komm, nimmst jetzt einfach mal das Teil mit und guckst, wie weit du kommst, weil auf der Bühne kannst du dich halt, ne, da stehen überall Instrumente und liegen überall Kabel und da ist das kleinste Setup das Beste, was du haben kannst, ne? Und ey, also ich habe mir das Material danach angeguckt und es war echt smooth. Ich war sehr, sehr begeistert, obwohl ich am Anfang enorm, wie halt mal, ich habe nicht so skeptisch. Ganz an das Gerät, ja, ich war sehr skeptisch, ich habe nicht ganz an das Gerät geglaubt, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich sehr, wie heißt das? Ja, positiv überrascht, ja, ich war positiv überrascht. Werde das Ding auch behalten.
Ja, wir werden es wahrscheinlich, ja, wir arbeiten ja mit Sion über den YouTube-Channel halt oft zusammen und so.
Ja.
Und ich schätze mal, die werden uns den auch schicken demnächst. Und dann probieren wir den mal aus, wenn nicht, dann
bald ja.
Den Crane 3. Aber.
Ich werde mir jetzt halt noch dieses Counterweight-Ding holen, einfach damit ich das Teil auch ein bisschen balanciert. Also ich habe immer Angst, dass mir so ein Motor irgendwie durchflatzt, wenn du auf einem Job bist oder sowas. Und dementsprechend hole ich mir noch dieses Counterweight-Ding einfach da dran. Aber dann ist es echt ein sehr, sehr kleines und sehr, sehr gutes Setup. Aber jetzt mal eine andere Frage. Ihr habt jetzt eure Wohnung gekündigt.
Korrekt.
Und wann soll es losgehen? Ach, zum 1. Januar?
Ja.
Und dann geht es auch direkt los?
Ja, so wohin wissen wir noch nicht, aber dann geht's mal los. Das kommt drauf an. Also es ist, das Problem ist, wie man sich so ungefähr zwischen den Zeilen hat denken können, haben wir es leider nicht geschafft, in den letzten Jahren nur vom Filmemachen zu leben. Also wir hätten es geschafft, hätten uns alle Leute bezahlt und nicht 70.000 Euro quasi vorenthalten. Aber wir haben es aber nicht geschafft, das heißt, ich muss immer wieder noch pokern und ganz im Ernst, mit dem Frust, den wir in letzter Zeit hatten, mit den ganzen Kunden, da pokere ich echt lieber, so muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir machen immer noch weiter Filme, wir machen immer noch den ganzen Kram auch. Ganz im Ernst, ich bin halt auch ein Chaot. Ich habe in meinem Leben noch nie wirklich gearbeitet, ich habe immer nur vom Pokern gelebt. Ich habe noch nie in meinem Leben Steuern gezahlt davor, weil ich halt, ja. Und ey, diese ganze Bürokratie, mit auch gerade hier in Wien, du brauchst halt für Fotografie brauchst ein anderes Gewerbe als für Filme machen, auch wenn es mit der gleichen Kamera machst.
Ach, ehrlich?
Es ist echt, es ist so nervig. Und ich jetzt mit Steuern und den ganzen, also ich bin wirklich mit der Buchhaltung, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Vor allem, es ist halt auch hier in Wien mega nervig. Wir verkaufen ja den größten Teil unserer Einnahmen, machen wir es halt über YouTube, über Lutz, die wir verkaufen oder, oder Presets oder Verträge oder was auch immer. Und da muss ich halt hier überall 20% Mehrwertsteuer draufschlagen, wo ich in den USA zum Beispiel 1% Mehrwertsteuer draufschlagen müsste und so. Und es ist halt wirklich alles nervig. Deswegen will ich jetzt erstmal mein Business hier schließen in Wien und werde ein neues eröffnen in einem anderen Land. Aber ja, größtenteils werde ich halt noch pokern müssen. Das heißt, bei unserer Reise geht es halt einfach auch darum, dass ich irgendwo gut pokern kann.
Ja.
Weil hier in Wien, was eigentlich ein absolutes Poker-Mekka ist, haben sie jetzt die Gesetzlage geändert und ab 1.1. machen hier alle Casinos zu.
Wie? Ehrlich?
Ja, das habe ich ganz schon seit Jahren im Rechtsstreit und jetzt ist es halt gerade anscheinend. Also morgen gibt es die Postkonferenz, Montag meine ich.
Ja.
Und dann gibt es halt hier kein Poker mehr und deswegen ja, müssen wir weg, auch wenn ich eh schon lange hier weg will, aus anderen Gründen. Ja, und dann schauen wir mal. Also meine Eltern wohnen halt in der Nähe von Düsseldorf.
Mhm.
Das heißt, da werde ich so ins Gästezimmer ein paar Kartons packen mit Anziehsachen, weil von dort aus ist halt die Fluganbindung Frankfurt-Düsseldorf-Köln ist halt viel besser als hier von Wien.
Klar.
Und dann geht's los, ja. Also eventuell geht's im Januar halt nach Australien für einen Monat. Ansonsten wahrscheinlich Miami für 2-3 Monate. Müssen wir mal schauen.
Und dann wieder an die Westküste? Oder hast du jetzt erstmal die Schnauze voll vom Westküste?
Nee, also ich liebe die Westküste nach wie vor. Das Problem ist, wie gesagt, ich muss halt sicher gehen können, dass ich pokern kann.
Das Vegas Kalifornien ist
halt
geht
kein
nicht.
Problem. Kalifornien geht. Also Kalifornien hat super viele Cardrooms. Das Problem ist, ich spiele halt Potlim mit Omaha und nicht Hold'em. Und L.A. gibt es kaum Omaha-Partien. Plus das Problem, was mir an L.A. und Poker echt, was mich nervt, ist, ich liebe West L.A., also Santa Monica, Venice. Ja. Es ist genau meine Gegend.
Genau.
Und alle Casinos sind in East L.A., und also so noch über Downtown hinaus, das brauchst du halt in der Rush-Hour 1,5 Stunden mit dem Auto und in East L.A. will ich nicht wohnen. Also deswegen ist das so.
Aber warte mal, East L.A., ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wo Osten ist, wo, in L.A. Wo es mir total angetan hat, ist Huntington. Also Huntington ist so ein Ding, also ich bin immer wieder hin und her überlegen, ne, mit L.A., weil, ja, keine Ahnung, wie gesagt, mir gefällt hier dieses Denken nicht mit irgendwie, wo die Leute nicht über den Tellerrand schauen. Und irgendwie, ich hatte da, keine Ahnung, das Einzige, was mich halt so, ich mache halt momentan sehr viel Fotografie und das Einzige, was mich halt richtig abnervt in Kalifornien oder insbesondere in L.A., ist die Unzuverlässigkeit der Menschen, mit denen du arbeitest. Wenn die am Vorabend 1-2 Gin zu viel getrunken haben, also du wirst nicht glauben, wie viele Models einfach nicht auftauchen.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
Also die kommen einfach nicht. Ne? Du stehst dort mit Sack und Pack, Blitze, Licht, alles aufgebaut. Du denkst, die kommt jeden Moment um die Ecke. Und irgendwie nach einer halben Stunde merkst du, scheiße, die kommt einfach nicht. Ja? Und das hat mich so ein bisschen frustriert. Aber keine Ahnung, der Lifestyle irgendwie da drüben, die Mentalität so an sich von den Menschen gefällt mir halt mega. Und was mir richtig angetan hat, ist wie gesagt Huntington Beach.
Echt? Also ja. Das ist halt dann, das wäre schon ziemlich in der Nähe von den ganzen Casinos, aber.
Wenn du mal da bist, geh doch mal für 2 Nächte nach Huntington und geh ein bisschen Strandnähe. Es ist wie. Entschuldigung. Also ich vergleiche sehr gerne mit einem etwas ruhigeren Santa Monica.
Ich meine, gut, ja, alles am Beach unten ist eh geil. Also Long Beach geht so. Aber halt so, sonst Huntington Beach, Newport Beach ist eigentlich eher alles okay. Aber wie gesagt, die Casinos sind halt alle richtig oben drin in der Nähe von Downtown. Das sind halt so richtig scheiß Gegenden und auch hohe Kriminalitätsrate und so.
Und da kommt man auch nicht so gut hin. Also wenn du da halt irgendwie mal eine doofe Zeit pickst, so, dann brauchst du halt überall hin.
Deswegen brauchst du halt wirklich 2 Stunden und da habe ich halt echt gar keinen Bock drauf. Und deswegen werden wir wahrscheinlich viel Zeit in Vegas verbringen und dann einfach mal eine Woche immer nach L.A. Ohne zu pokern oder halt mit minimal pokern oder so.
Ja.
Aber wie gesagt, wir haben so gar keinen Plan. Also es wird einfach alles geschaut, wie es gerade kommt, weil Pläne habe ich in den letzten Jahren echt viele gemacht und es kam immer anders irgendwie. Aber ja, auch mit der Unzuverlässigkeit und so. Deswegen, unser Plan ist einfach wirklich nur YouTube zu machen. Und einfach, dann können wir immer nur das machen, worauf wir selber Bock haben. Und das kannst du machen von wo auch immer du willst.
Ja, eben. Das. Und wenn du halt einfach da dir deine, na, also ich meine, von Ad Revenue kannst du nicht so gut leben, aber wenn du dir halt da dein passives Einkommen mit Preset und Lutz schaffst, ja, also ein Kumpel von mir, der ist auch sehr erfolgreich mit Presets und Lutz, ist auf jeden Fall ein sehr freies Leben. Also du hast wirklich die Möglichkeit zu tun und zu lassen, was du möchtest, solange du Content lieferst, der quasi dein Produkt bewirbt.
Ja, genau. Und das ist halt, das kannst du eh gut verbinden. Und ich meine, jetzt haben wir relativ wenig. Ich habe eigentlich keinen Bock zu vloggen. Ich sag's dir ganz ehrlich, so richtig
mit
so Kamera im Gesicht, das ist nicht so meins. Aber so jetzt so die neuesten Sam Colder-Sachen, wo er halt so, das ist eigentlich quasi eine lange Cinematic Sequence von seinen Reisen mit Voice-Over, mit ein bisschen gestagedem Mini-Shortfilm-Charakter mehr oder weniger drin. Das finde ich geil. Also das könnte ich mir vorstellen. Und so das wird halt größtenteils auch meine Freundin übernehmen. Ich meine, die ist auch viel charismatischer vor der Kamera als ich.
Das kenne ich.
Das heißt, vielleicht macht sie das dann halt und ich übernehme halt mehr so den technischen Part des Ganzen.
Ja.
Aber du, es ist halt ein mega Abenteuer. Also es wird wirklich, wir stehen ab 1. Januar da mit 2 Koffern, 2 Rucksäcken und schauen, wo wir hinkommen. Also das, vielleicht mieten wir uns auch wirklich ein RV in den USA und reisen einfach mal von Küste zu Küste, von Casino zu Casino und machen zwischendurch YouTube. Wir haben echt so gar keine Ahnung. Ich meine, wir haben so unser Augenmerk jetzt mal realistisch gesehen auf Barcelona gesetzt, dass da langfristig hingeht, weil Visum in den USA ist einfach nahezu unmöglich.
Mhm. Ist auch so. Also
wir waren eh schon bei einem Immigration Lawyer und so und ich meine, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, die sind alle kompliziert, alle mit sau viel Geld verbunden. Eventuell könnte ich halt ein Pokerspieler-Visum kriegen, dass ich einfach als Pokerspieler dort bin. Dann muss ich aber auf meine Pokereinkünfte Steuern zahlen, weiß ich nicht, wie geil ich das finde.
Ja, ja, klar.
Aber wie gesagt, wir schauen mal. Also das ist komplett, das kann alles werden. Also es kann wirklich, vielleicht sind wir auch in einem Jahr wieder in Wien. Ich habe echt gar keine Ahnung.
Aber ist auch schön, mal nicht zu wissen, wo es hingeht.
Ja, also ich finde, also ich habe das eh eine Zeit lang gemacht. Als ich in New York gewohnt habe, danach war ich in London, dann war ich hier in Wien. Also ich habe relativ lange immer einfach nur aus dem Koffer gewohnt und so. Meine Freundin ist da, glaube ich, noch sehr, also eher ambivalent als ich, weil ja, die hat da ein bisschen mehr Schiss vor, wie das dann so ist. Aber schauen wir mal.
Ach, man darf keine Angst haben. Man muss sich echt drauf einlassen. Man muss einfach nur wissen. Das Mindset, ich glaube, das Mindset, es kommt irgendwann so nach 2-3 Monaten, wo du merkst, wie schön, also klar, es wird anstrengend. Ich glaube, das kann sehr anstrengend werden auch. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man da wirklich sich auf seinen YouTube-Kanal und sein wirklich eigenes seinen kreativen Mindset verlassen kann und das einfach nur durchziehen kann, glaube ich, dass das ein sehr erfülltes Leben sein kann.
So. Es muss halt mal funktionieren, aber das ist halt bei fast allem so. Ich meine, wir machen YouTube jetzt auch schon seit 1,5-2 Jahren. Wir hatten dann auch ein halbes Jahr Pause dazwischen, wo wir einfach keinen Bock mehr hatten, wo wir einfach gar nichts hochgeladen haben.
Ja. Das habe ich nach jedem Video.
Es ist halt schon, teilweise ist es mega motiviert, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, wir haben teilweise Videos online, die haben 200.000 Views, wir haben Videos online, die echt gut abgehen und 60.000, 70.000 Views und dann lädst du ein Video hoch, wo du eigentlich lange dran arbeitest und denkst, das wird voll cool und kriegst halt 500 Views drauf. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sagen uns auch super viele Leute, dass wir eigentlich relativ langsam grown, also wir haben jetzt 12.000 Subs.
Mhm.
Es geht halt so, es geht kontinuierlich, aber es geht halt schon echt langsam und es ist halt dann teilweise echt frustrierend, die Zeit, die du da reinsteckst. Und weißt, ey, du machst halt einfach nicht genug Geld dadurch.
Ja, ja.
Es kann halt sein, dass dann irgendwann, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal ein Jahr lang so viel Zeit da reinstecken, wie wir es jetzt das letzte Jahr gemacht haben, und dann sich das nicht wirklich amortisiert, also da nicht mal wirklich was richtig weitergeht, dann weiß ich auch nicht, ob das überhaupt noch sustainable ist. Also, das ist halt alles so, na, Schuss ins Blaue, aber ich meine, schau mal, irgendwas wird schon passieren.
Ja, ja. Nee, ich mache das, also ich habe auch einen YouTube-Kanal, aber ich pflege den so wie mein Bart, also gar nicht. Es ist halt einfach, keine Ahnung, also ich kann mich auch irgendwie nicht so damit anfreunden, als ein ich nenne es jetzt mal ein YouTuber zu sein, ja. Ich weiß nicht, weil einfach die Dinge, die ich auf YouTube hochlade, sind auch sehr fernab von dem, was eigentlich ein YouTuber macht, sag ich mal so. Also ich lade halt eher so eine kurze Dokumentation meines Umfeldes hoch und erzähle eine Geschichte dazu, was ich in diesem Zeitraum erlebt habe oder was ich in diesem Zeitraum gefühlt habe. Das ist eher sowas wie ein Diary, ja, sag ich das mal so. Und ich habe jetzt zuletzt einmal ein Video gemacht in den USA und ich war super frustrated mit Sony. Ich weiß auch nicht warum, aber meine private Kamera, die ich halt für alles und für meine privaten Zwecke genutzt habe, das war die A7 III, ne? Aber ich weiß nicht, ne, da scheiden sich auch die Geister, aber ich finde halt einfach Color Science von Sony nicht so geil. Ja? Und ich hab mir dann
mit unserem Custom LUT sieht es aus wie Canon.
Ja, sagen viele, aber irgendwie, ich sehe das immer noch nicht so ganz. Ich sehe das noch nicht so ganz, aber das ist halt, ne, das sind halt, hat aber auch was mit Fotografie zu tun, ne? Also nicht nur mit Video. Und irgendwie, ich habe mich auch gar nicht mehr so wohl gefühlt, die Sony zu benutzen, weil wenn du quasi von der Fotografie ins Filmemachen gekommen bist, also bin ich auch. Ich bin durch die Fotografie zum Filmemachen gekommen, weil ich einfach eine 7D gehabt habe, die auf einmal Video konnte. Ja, und ich so, oh, cool. Ja, und dann hast du halt da irgendwie angefangen, auch Filme zu drehen oder Clips zu drehen und dich mit Bewegtbild auseinanderzusetzen. Und irgendwie hat mir das Gefühl, mit einer A7-3 in der Hand zu halten, hat mich nie befriedigt. Das klingt total komisch, aber es hat sich eher wie so ein, ich sag das auch in diesem Video, es hat sich halt eher angefühlt wie so ein Computer, ja, und ich habe mich halt einfach von den Specs so verleiten lassen, diese Kamera zu holen und entgegen dessen, was ich eigentlich erschaffen möchte. Und dann war eine Reise mit einem Kumpel nach L.A. irgendwie, oder wieder an die Westküste. Ich war schon 3 Monate vorher da und dann hat er mich so voll spontan gefragt, ey, ich mache eine Küstenreise, so Route 1 runter von San Francisco, ein bisschen rüber nach Vegas, Nevada und sowas. Und ich so, ach, scheiß drauf, komm, ich komm mit. Und ich habe mir einfach davor die Canon EOS R geholt, obwohl halt alle diese Kamera mehr oder weniger bashen, ja, so. Habe ich mir halt einfach geholt und habe auch einfach nichts anderes mitgenommen, außer die Canon und ein 2470, ja, weil ich auch selber mir auf dieser Reise gar nicht die Möglichkeit geben wollte, auf das sichere Pferd zu setzen, auf meine Sony, mit der ich mich schon so lange auseinandergesetzt habe, ne, und halt einfach alles weiß, wenn ich etwas brauche, dann weiß ich, welche Einstellung ich tweaken muss und sowas, ne, und ich habe mich auf jeden Fall in der Reise wieder so dermaßen in Canon verliebt, habe dann auch da ein bisschen so rumgefilmt und habe daraus ein Video gemacht und ich habe es eigentlich. Also die Geschichte ist eigentlich, warum ich mich dazu entschlossen habe, von Sony zu Canon zu gehen. Und ich habe einfach ein Video hochgeladen und es hat es hat 20-fach der Views, die ich sonst eigentlich habe, weil ich halt auch, wie gesagt, ich gebe auf meinen YouTube-Kanal nicht viel. Das ist für mich eher so aus wie mein kreatives Ventil, wenn ich irgendwie mit Freunden im Urlaub bin oder meiner Freundin irgendwie nach Budapest eine Städtereise mache. Wir alle kennen das, wenn du eine Kamera dabei hast, also wir nehmen immer eine Kamera da mit, ne? Und wenn du eine Kamera dabei hast, dann wirst du Fotos machen und filmst. Und ich wollte halt einfach dieses Material nicht immer unbenutzt auf der Festplatte versauen lassen und deswegen habe ich dann irgendwie diesen YouTube-Kanal gemacht. Und seitdem habe ich auch wieder nicht so hochgeladen. Also ich mache nach jedem Video immer so ein halbes Jahr Pause, bis ich irgendwie weiß, was ich als nächstes mache. Und dementsprechend ist mein Wachstum natürlich unterirdisch. Wobei dieses eine Video, das hat mir sehr, sehr auf einmal mit einem Schlag sehr, sehr viele Instagram-Abonnenten und sehr, sehr viele YouTube-Abonnenten. Also ich habe mit einem Video über 1000 Abonnenten dazu bekommen und ich so, okay, shit, erwarten die jetzt irgendwas von mir? Wollen die jetzt auch irgendwas von mir? Ich weiß es jetzt nicht, ne? Soll ich jetzt mal was nachlegen? Aber ich weiß nicht, wenn ich mir Gedanken darüber mache, okay, was könntest du als nächstes machen, finde ich, ist das so für mich persönlich ist das so ein bisschen der falsche Ansatz, daran zu arbeiten. Ich will eher etwas machen, worauf ich in diesem Moment Lust habe und dann mache ich das und veröffentliche das. Fertig, basta. Und entweder das hat 500 Views oder wie in diesem Fall, ich glaube 30 oder 35.000. Das ist klar, man freut sich über 35.000 Views und ich zeige dieses Video auch mit vollem Stolz meinen Freunden dann immer, ja, weil die Views sehen gut aus. aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ist ein bisschen kompliziert, so mein Verhältnis mit YouTube.
Ja, ich verstehe es vollkommen. Also ich meine, ich könnte von morgens bis abends über Gear reden und über die neuesten Sachen und immer ausprobieren und ein Punkt, warum ich so viel Geld ausgegeben habe, weil ich immer das Neueste, Geilste haben muss. Und das passt halt für YouTube ganz gut, weil ich
ja.
Aber das ist halt auch so, dann hatte ich halt eine Zeit lang einfach keinen Bock und dann habe ich halt auch nichts hochgeladen.
Ja.
Weil sich dazu zwingen, ach, jetzt muss ich ein YouTube-Video machen, jetzt muss ich irgendwas hochladen. Bei uns ist halt super geil, weil oft habe ich keinen Bock, das zu editieren. Und meine Freundin liebt halt editieren. Und deswegen, ich nehme die Scheiße auf und sie editiert. Das passt eigentlich echt gut.
Das ist richtig geil. Bei mir, meiner Freundin, ist es andersrum. Sie filmt und auf einmal kommt sie und sagt, kannst du mich schneiden? Ich so, nein.
Sie editiert halt viel, viel lieber als ich. Das passt dann eigentlich echt ziemlich gut zusammen.
Ist ja mega. Ey, Damon. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit.
Ich bedanke mich.
Wir haben jetzt Samstag. Ich versuche das Teil sogar schon direkt morgen direkt hochzuladen, weil eigentlich gibt es nichts, wo ich sage, das möchte ich wegmachen. Ich hoffe, du nimmst mir nicht böse, ich bin ein bisschen unvorbereitet hier reingegangen, aber ich wollte auch ein bisschen unvoreingenommen sein.
Ach, das ist mein Leben, das passt schon.
Was mich sehr interessiert hat, war auf jeden Fall diese ganze Darren-Till-Geschichte, wie du da rangekommen bist und sowas. Aber ey, sehr, sehr interessante Geschichten, die du mit uns geteilt hast oder mit mir geteilt hast. Vielen Dank.
Ja, danke fürs
Abend. Ja, nee, gerne. Du, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Grüß unwissenderweise deine Freundin und viel, viel Spaß auf eure Reise.
Mach ich.
Ja, ich werde, okay. Warte mal, ich abonniere dich jetzt, Sekunde. Moment, das machen wir jetzt. Subscribe. Ah nee, das ist der falsche Kanal. Muss ich wieder deabonnieren. Ich habe noch einen Inkognito-Kanal. Okay. Nee, dann werde ich euch mal verfolgen und anschauen, wohin die Reise vor euch geht.
Ja, Dankeschön.
Ich drücke euch die Daumen, ja? Okay. Ich wünsche dir was. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao.